Was beschreibt unser Fairtalk-Konzept am besten? Am besten wird es beschrieben durch Value for Value. Also wir geben euch einen Wert in Form von Talkshows, von Talksendungen, von anderen Perspektiven und ihr gebt uns dafür einen Energieausgleich, also auch einen Value, damit wir diese Formate auch in Zukunft produzieren können. Das ist ganz einfach erklärt, das, wie wir seit 4 Jahren Fairtalk auf den Weg gebracht haben. Danke für eure Unterstützung.
Es gibt jetzt auch das Fairtalk-Magazin mit exklusiven und transkribierten Interviews und vielen tollen Fotos von unseren Gästen und den Produktionen. Und weiterhin kannst du alle Sendungen 3 Tage früher und ohne Werbung auf diesen Portalen schauen.
Augenhöhe.
Liebe Community, herzlich willkommen aus Dortmund. Schönen guten Abend. Hallo. Hier ist unsere Fragenrunde zur Sendung Crash der Mitte, der stille Tod des Mittelstandes, mit unseren Gästen am Tisch, Susanne Dagen, Dr. Markus Krall, Marcel Lute und Horst Lüning. Wir haben eine richtig gute Hauptrunde gehabt, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut da rein. Das waren weit über 2 Stunden, richtig geballt, mit krassen neuen Blickwinkeln und Impulsen und Informationen. Also wirklich eine große Empfehlung. Und jetzt geht's um euch, um eure Fragen hier im Publikum. Schönen guten Abend. Hallo.
Hallo, mein Name ist Lukas aus Dortmund. Ich bin Elektroingenieur und ich frage mich halt, wie viele andere junge Menschen, ob man ja, Deutschland noch die nächsten Jahre eine Chance geben sollte oder sich doch schon überlegt, vielleicht ins Ausland zu gehen.
Geht die Frage an jemand Spezielles oder an die gesamte Runde? An die ganze Runde. Okay, wer möchte anfangen? Herr Lüning?
Ja, wir sind in der Situation, dass wir noch eine sehr gute Ausbildung in den Ingenieurfächern an den Universitäten haben. Das heißt, zu sagen, ich gehe möglichst schnell weg, sehe ich jetzt nicht als so sinnvoll an. Aber nach der Ausbildung muss man sich überlegen, findet man einen adäquaten Job, der einem ja einmal die Bezahlung entsprechend liefert und auch die Karrierechancen liefert, ob die Expansion tatsächlich da ist, weil man als Jugendlicher will ja weiter. Ne? Oder beim deutschen Staat findet man vielleicht auch was, aber das ist jetzt nicht so zielführend. Also da muss man sich wirklich persönlich überlegen, findet man was oder findet man nichts. Der Ruf des deutschen Ingenieurs im Ausland ist noch gut im Großen und Ganzen. Im Detail hat er schon ein paar Knicke bekommen, aber im Großen und Ganzen sind wir noch anerkannt. Also das möchte ich dazu sagen, er kann sich das überlegen. Schafft das hier? Kann gut sein. Wenn es nicht schafft, ihm steht die Welt offen.
Ich glaube, immer eine ganz wichtige Erfahrung, also das ist zumindest eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist eben, wenn man plant, Deutschland zu verlassen, auch wirklich zu wissen, wo gehe ich hin, also auch einen Ort zu haben, wo ich mich wohlfühle, weil es gibt ja dieses schöne alte Sprichwort, man nimmt sich immer überall mit hin. Und ich glaube, wenn man aus dem Grund Angst oder weil das hier alles zusammenbricht, das Land verlässt und irgendwo hingeht, wird es da nicht unbedingt besser. Meine Erfahrung, Frau Dagen.
Ja, ich würde vielleicht ein bisschen anders antworten. Ich komme ja selber aus einer Familie, mein Vater ist Kroate, ist vertrieben worden und hat, wie meine Großmutter, die wiederum aus Schlesien kommt, im Laufe seines Lebens seine Heimat immer mehr vermisst. Je älter er wurde, umso mehr vermisste er seine Heimat. Und das ist das, was ich vorhin schon ansprach. Das ist das Thema Wurzel. Wir brauchen diese Wurzel und Für mich steht es nicht zur Debatte. Andere mögen es anders sehen. Aber ich glaube, diese ständige Trauer darüber, seine Heimat verlassen zu haben, aus welchen Gründen auch immer, ist etwas, was das eigene Leben überschatten würde. Deswegen vorhin mein Spruch, hier geblieben, Land verteidigen, Land wieder aufbauen.
Herr Lutte?
Ich habe selbst immer wieder, wenn ich ins Ruhrgebiet zurückkomme, wo ich ja herkomme, die Erfahrung gemacht, dass man die Heimat, die man mal verlassen hat, nie wiederfindet. Die gibt es nicht mehr. Es verändert sich ja alles ständig. Insofern glaube ich, neige ich da eher zu diesem Heimat ist, wo dein Herz ist. Wenn man sich woanders wohler fühlt, warum nicht? Rein bei der rationalen Überlegung, und so habe ich die Frage verstanden, ist es sicherlich wichtig zu entscheiden, bin ich vor der Ausbildung? Kann ich mir noch eine Möglichkeit offen halten, diesen oder jenen Weg zu gehen? Ich hatte das gerade mit meinem ältesten Sohn. Zumindest klar war, eines sollte er nicht machen. Er sollte weder Rechtswissenschaften in Deutschland studieren, noch irgendeine andere an dieses politische System, wie es gegenwärtig ist, angelehnte Laufbahn einzuschlagen. Denn der deutsche Jurist ist prima zu gebrauchen innerhalb des deutschen Rechts. Das setzt aber voraus, dass wir weiterhin ein funktionierendes Staatswesen haben. Wenn man die Möglichkeit in Betracht zieht, dass das jedenfalls nicht mehr ganz so optimal funktionierend sein könnte, wie wir eingangs auch fair festgestellt hatten, dann sollte man sowas zumindest nicht machen. Und alles andere, ob das jetzt eine Maurerlehre ist, mit der man international gerade als deutscher Handwerker viel anfangen kann. Ob das eben, weiß ich nicht, ein Informatikstudium ist oder so, oder eben halt auch der Ingenieur. Damit steht einem natürlich erstmal relativ viel offen. Und insofern, ich würde, so habe ich es auch für mich persönlich entschieden, sagen, so lange bleiben, wie es geht. Und trotzdem natürlich vorbauen für den Fall, dass es vielleicht mal klug wäre, nicht da zu sein. Mhm.
Herr Krall, Sie sitzen ja schon mit Popcorn in der Schweiz.
Naja, ist ja kein Geheimnis, dass ich jedem Leistungsträger empfehle, zu gehen, um das System auszuhungern, damit schneller die Wende kommt, allerdings dann auch zurückzukehren. Also ich plane auch, wenn die Wende kommt, zurückzukehren und beim Wiederaufbau zu helfen und dabei mitzumachen. Allerdings glaube ich, dass für junge Menschen die Frage sich nochmal ganz anders stellt als für Ältere. Und zwar deswegen, weil der junge Mensch, der jetzt am Anfang seines Berufslebens steht, der soll raus in die Welt und Erfahrungen sammeln. Ja? Also ich habe 30 Jahre lang als Berater gearbeitet in 40 Ländern der Welt. Und ich habe dabei ziemlich viel gesehen. Und ich bilde mir ein, dass es mir was gebracht hat und dass ich meine Heimat deswegen nicht weniger liebe. Und deswegen glaube ich, raus, Erfahrungen sammeln, die eigene Karriere auch optimieren, da ist nichts Falsches dran. Und wenn das Land sich eines Besseren besinnt, dann mit dem gesammelten Wissen, den gesammelten Erfahrungen zurückkommen und unternehmerisch wieder hier tätig sein. Das kann man machen. Und ich glaube, dass das beides miteinander verbindet, nämlich die eigene Optimierung wie auch der Überzeugung, dass es da etwas Größeres gibt, dem man dienen kann.
Vielen Dank. Unsere nächste Frage hier in Dortmund. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Fairtalk.
Ja, hallo, ich bin der Matthias hier aus Dortmund, ein paar hundert Meter von hier weg. Und ich wollte mal die Frage stellen, es war ja ein so ein Aspekt, Bürokratie vernichtet Mittelstand. Könnte das nicht auch gewollt sein? Es gibt ja dieses Zitat von Warren Buffett, der gesagt hat, es ist meine Klasse, die der Reichen die Krieg führt gegen die Armen. Und wenn du jetzt, sag ich mal, mehr anhäufen willst, dann wird dir der Mittelstand, also ich sag mal so, Unternehmertum, Millionär ist für mich kein Reicher. Ne? Das fängt ab Milliarde aufwärts an. Dass du sagst, die Marktanteile möchte ich auch noch haben, deswegen möchte ich den Mittelstand kaputt haben. Der macht da sein eigenes Ding. Ich will Return on Invest. Und könnte das ein Mittel sein, dass man sagt, ein großer Konzern kann diese bürokratischen Hürden schultern, der macht dann eine eigene Abteilung, erfüllt diese Regularien und der Mittelständler mit 20 Angestellten, der verschwindet vom Markt oder von mir aus auch der mit 150 Angestellten, weil der kann das eben nicht stemmen. Und das ist dann eben auch eine Umverteilung von Mitte nach oben. Könnte das so sein oder ist das kompletter Quatsch?
Also ich würde Ihnen da vollkommen zustimmen, als alles das sind Hebel für die Industrialisierung natürlich, ja, und um ein Land wirtschaftlich und ja auch moralisch natürlich zugrunde zu richten. Ich stimme Ihnen da vollkommen zu.
Also,
Also denkbar ist es natürlich, dass eine planvolle Absicht dahinter steckt. Aber, und das habe ich mich auch schon in verschiedenen Runden gefragt, wem soll es im Ergebnis nutzen? Mittelständische Unternehmen. Also ich kann als Konzern jederzeit hingehen und mir auch einen entsprechenden eigenen Zulieferer zum Beispiel aufbauen, ja, einen mittelständischen in der Automobilindustrie, wenn ich den brauche. Oder ich könnte ihn kaufen. Ich habe eigentlich nichts davon, ihn zu ruinieren. Denn weil der ja anders funktioniert als ich, hat er auch eine andere Innovationskultur beispielsweise. Es werden leichter und häufiger Patente im Mittelstand entwickelt als in großen Unternehmen. Also ich profitiere ja eigentlich sozial davon, dass es den Mittelstand gibt. Also insofern, es ist denkbar, dass jemand so denkt. Ja, natürlich. Aber ich würde es also für mich ausschließen, auch aus volkswirtschaftlicher Sicht, weil es einfach zu kurz gedacht ist.
Weil die Menschen, die ihre Arbeit verlieren, dann auch nicht mehr so viel konsumieren und bei dem Großen auch nicht mehr kaufen. Also jetzt mal einfach formuliert.
Genau.
Ja gut, da gibt es durchaus unterschiedliche Gedankenwelten innerhalb der, wie soll ich sagen, Oligarchie aus Staat und Konzernen. Und
hier klingelt gerade irgendwie ein Handy mit irgendeiner Melodie, die mir bekannt vorkommt, aber das sollten wir jetzt ignorieren.
Und wenn man es mal aus einer rein ökonomischen Sicht betrachtet, macht es natürlich keinen Sinn. Weil wenn die ganze Gesellschaft ärmer wird, weil kein Mittelstand mehr existiert, dann werden auch alle anderen ärmer. Das ist ja sozusagen ein Baum, der sich seine Wurzeln abschneidet. Aber es gibt auf der sozialistischen Ecke durchaus Leute, die sagen, das macht mir gar nichts aus, wenn nur noch die Hälfte an Bruttosozialprodukt erwirtschaftet wird. Solange ich da oben bin und den Rahmen abschöpfen kann, ist das ganz wunderbar. Denn der Mittelstand, der erzeugt nicht nur Wohlstand, der erzeugt auch wohlhabende Bürger und Unternehmer, die eine eigene politische Klasse darstellen. Und wer sich mal in der Geschichte umschaut, was hat zum Beispiel den Feudalismus gestürzt? Der Feudalismus wurde gestürzt dadurch, dass ein Mittelstand entstanden ist, insbesondere auch in Frankreich, der plötzlich Selbstbewusstsein entwickelt hat und damit auch ein Klassenbewusstsein, wie Karl Marx es so schön formuliert hat, entwickelt hat und ein politisches Bewusstsein. Und der dann irgendwann gesagt hat, wieso müssen wir Bürger, die wir den ganzen Wert schaffen, eigentlich diese parasitäre Feudalklasse da aushalten die ganze Zeit? Und diese Feudalidee, die ist in unserer politischen Klasse mittlerweile verbreitet. Sich selbst für eine neue Feudalklasse zu halten und am liebsten ein System zu installieren, wo keiner mehr da ist, der ihre Herrschaft in Frage stellt. Während wenn man einen starken Mittelstand hat, eine Mittelklasse hat, da wird die Herrschaft immer in Frage gestellt über kurz oder lang, wenn sie sich derartig zentralisiert, wie die das vorhaben. Und das ist insofern weniger eine ökonomische Frage allein als eine Herrschaftsfrage. Ja. Und da sieht man eben am ganzen Gehabe unserer Obrigkeit, wie sehen die sich eigentlich? Die Frage ist, sehen die sich als neue Feudalklasse? Diese Frage wage ich mit Ja zu beantworten. Und zwar, ich mache das so an so Beispielen fest, wie ein Herr Habeck, der sich für 400.000 Euro einen Fotografen leistet, jetzt übertroffen von Herrn Klingbeil, der 620.000 Euro dafür ausgeben will. Ein Kanzler Scholz, der sich für 80.000 Euro einen Friseur leistet. Ja, ich meine, der hat nicht viel mehr Haare als du, Horst.
20, ja? 20
da,
Euro.
Da habe ich mich...
Du brauchst 20.000 im Jahr?
Nein. Da habe ich mich gefragt, wofür kann man 80.000 Euro ausgeben bei den paar Härchen? Kriegt da jedes einzelne rechts abstehende Haar eine Gefährdeansprache vom Verfassungsschutz? Ja? Eine Außenministerin, die also 120.000 für Stilberatung ausgibt. Jetzt der Kanzler wieder, ich glaube, 80.000 für einen Visagisten. Warum hat er sich keinen Stuckateur bestellt? Ja? Also das ist ein Feudalgehabe. Das ist wirklich ein Feudalgehabe. Das ist eine Schamlosigkeit, die ihresgleichen sucht. Aber wie heißt es so schön, wo der Verstand nicht da ist, da macht sich auch der Anstand rar.
Ich sehe da irgendwo so eine nihilistische Tendenz da drin. Der Mittelstand geht so langsam sicher vor die Hunde. Und die Konzerne entlassen zigtausende an Leuten. Bosch, ZF, die beiden größten Automobilzulieferer der Welt. Zigtausende müssen gehen und sind dann, ja, machen sich auch vom Acker. So, das heißt, also erst haben wir den Mittelstand kaputt gemacht und dann geht man selber auch. Also irgendwo ist das für mich Nihilismus, dass nichts übrig bleiben soll. Und das ist für mich, ich bin Ingenieur
um gerade auf die Frage danach zu antworten, ich bin Ingenieur und das ist für mich unlogisch. Also ist die Logik sollte da sein. Das ist unlogisch, weil, da habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben gehabt vom letzten Mal, das geht ja den Beamten und den Leuten auch an den Kragen. Das ist ja, ich erinnere mich dran, mein Großvater war also diese Lost Generation, der hat also zwei Kriege miterlebt im Erwachsenenalter. Ganz furchtbare Geschichte. Und der kriegte dann irgendwann in den 20er Jahren, kriegte dann ein Schreiben, tut uns leid, ihm mitteilen zu müssen, dass wir ihr Gehalt jetzt halbieren müssen. So. Und dann, wenn man so ein bisschen nachliest, dann hat man mitgekriegt, die Weimarer Republik hat ihre Anzahl an Beamten halbiert. Ja, so, und jetzt denkt man sich, ja, wir Beamte, wir sind staatstragend und wir bleiben bis zum Schluss. Schwer zu sagen, ob das wirklich so bleibt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Werbung.
Für so ein Projekt wie Fairtalk, für freie Meinung, brauchen wir euch, eure Unterstützung und unsere Werbepartner. Heute möchte ich euch FlexGold empfehlen. Und zwar verbinden die das Traditionelle, also das Analoge, mit dem Digitalen. Es gibt die FlexGold App und das Schöne ist, ihr könnt bei FlexGold Gold kaufen, ohne dass ihr dieses Gold selbst physisch lagern müsst. Das macht nämlich FlexGold für euch. Und FlexGold garantiert euch, dass für jeden Euro, den ihr einzahlt, auch physisches Gold hinterlegt wird. Also, schaut euch das mal ganz genau an, ist eine richtig spannende Sache. Und alle Infos zur App und weitere Möglichkeiten mit FlexGold erfahrt ihr unter diesem Video auf dem Link. Einfach klicken und dann in goldene Zeiten starten.
Mach dich unabhängig vom Geldsystem und unterstütze gleichzeitig Fairtalk mit einem nächsten Goldkauf bei FlexGold über den Link in der Videobeschreibung.
FlexGold. Make money sound again.
Unsere nächste Frage hier in Dortmund. Guten Abend, herzlich willkommen bei Fairtalk. Hallo.
Ja, hallo, mein Name ist Patrick. Ich bin 58 Jahre, seit 16 Lebensjahren bin ich am Arbeiten. Ich bin seit 25 Jahren selbstständig, wohne in der Nähe von Düsseldorf in Kars. Die Stadt ist pleite, wir haben jetzt Haushaltssicherung. Und das Erste, was Sie jetzt schon mal gesagt haben, ist, die Gewerbesteuer soll erhöht werden. Ja. Wir sind selber schon sehr aktiv hier. Wir haben so eine Garne-Wähler-Vereinigung gegründet, weil wir nämlich dagegen irgendwie angehen wollen. Ich war beim Wirtschaftswarentag, der war Anfang Januar in Berlin. Da war überhaupt nichts los, das war ein Riesenflop, 1000 Leute gerade mal da gewesen. Bauernproteste, das Gleiche. Die Medien haben es kaputt geredet, haben es kaputt gemacht. Also ist schon einiges unternommen worden. 15 Mitarbeiter, selbstständig im Bereich Einzelhandel, online. Ich kriege eine Verordnung nach der anderen, was die EU angeht. Von denen weiß ich überhaupt nichts. Ich habe jetzt gerade heute Morgen mal ChatGPT gemacht. Ich habe alleine 7 große Verordnungen. Ich habe die Blätter dabei, sind 10 Seiten, die demnächst jetzt für mich wieder verantwortlich oder wo ich das wieder nachweisen muss, wo ich eigentlich jemand einstellen muss, etc. Es gibt keine Partei, wo ich wüsste, dass die mich vertritt. Also keine. Und das, was ich jetzt hier gesehen habe, hat mich emotional sehr mitgenommen, weil das sind die 2 Stunden, wo sie komprimiert das gesehen haben, was ich seit 10 Jahren hier eben befürchte. Meine Uber hat sich schon 2 Mal gemeldet wegen Vitalwerten. Die sind jetzt gerade ein bisschen anders. Also erstmal vielen Dank, dass Sie das so toll hier auf den Punkt gebracht haben. Die Frage, die ich jetzt einfach am Ende des Tages habe, ich habe eine Menge Geld zur Seite gelegt. Eine Menge ist immer relativ. Man muss sich ja selber absichern. Der Staat sagt das ja auch. Man soll sich absichern. Es gibt keine Krankenkassen für mich und sonstiges. Muss man ja alles selber machen. Nebenbei, meine Frau ist auch selbstständig. Also wir wissen, von was wir hier eigentlich reden. Aber was ist der große Knall, der da kommen wird? Der Name ist jetzt heute Abend oder häufig gesagt worden. Es wird den großen Knall irgendwann geben. Ich sehe es genauso. Alle Kipppunkte sind übersprungen. Heißt der große Knall, ich sollte die Kohle von der Bank holen, alles irgendwie verbuddeln oder muss jetzt Gold holen? Oder was könnte der große Knall sein? Wie könnte der aussehen? Weil es gibt ja auch in anderen Ländern, gab es ja schon einen großen Knall. Ich war vor ein paar Jahren mal auf Zypern, da hat es ja mal einen großen Knall gegeben. Der tat ja richtig weh, den einen oder anderen. Wie sieht so ein großer Knall aus?
Herr Kalt? Also da gibt es viele Szenarien, wie der sich entfalten kann. Aber die wahrscheinlichste ist, dass sich eine Spirale in Gang setzt von Einzelereignissen, die sich dann gegenseitig bedingen und verstärken. Da kommt ein Haushaltsloch. Also wenn Sie mich fragen, wie würde es aus heutiger Sicht mit höchster Wahrscheinlichkeit aussehen, da kommt irgendein Haushaltsloch. Bei uns oder bei den Franzosen, die Franzosen sind ja schon so weit, die Franzosen haben jetzt so 114% Verschuldung am Bruttosozialprodukt. Die Durchschnittsverschuldung am Bruttosozialprodukt, die Euro-Rettungskandidaten hatten, wenn sie gerettet werden mussten in der Vergangenheit, zwischen 2010 und 2015, waren 115%, also 1% mehr. Zum Jahresende werden die Franzosen bei 117 sein und mit Spahn haben sie es nicht. Das ist eher schwierig in Frankreich. Das ist also nicht die Art von Politik, die man da eingeübt hat, schon seit 1919 nicht mehr. Und ja, klar, es gilt in Frankreich seit 1919 der politische Satz, Deutschland wird zahlen. Das muss man sich immer klar machen. Also das ist so tief drin, ob Deutschland zahlen kann oder nicht, spielt in diesem Bewusstsein kaum noch eine Rolle. Und Frankreich wird der wahrscheinlich nächste Rettungskandidat im Euro sein. Und ich habe es mal durchgerechnet. Das heißt dann, wenn Frankreich gerettet werden muss, die Rechnung wird ungefähr 1,3 Billionen Euro betragen für die Rettung. Und die Spanier werden es nicht zahlen, die Italiener können es nicht zahlen, die Griechen wollen es nicht zahlen. Ich habe angefragt.
Also brauchen wir ein weiteres Sondervermögen.
Frankreich. Ja, wir können uns ja die Baguettes als Sicherheit liefern lassen. Und 1,3 Billionen zusätzliche Schulden zusammen mit der Schuldenorgie, die Herr Merz ohnehin schon auf den Weg gebracht hat, bringt Deutschland dann auf 132% Verschuldung relativ zum Bruttosozialprodukt, bisschen mehr als Frankreich jetzt. Und das macht uns dann auch zum Rettungskandidaten. Nur, dass wir dann die rote Laterne haben, weil hinter uns ist keiner mehr da. Also die Russen und die Chinesen, die werden es nicht machen. Ja, da werden sich in Berlin vielleicht noch manche wünschen, dass der Russe einmarschiert, aber es wird nicht passieren, weil der wird sich die Rechnung auch nicht aufhalsen lassen wollen. Also das ist zum Beispiel ein Szenario. Ein anderes Szenario ist, die Deindustrialisierung, die beschleunigt sich jetzt in Deutschland. Wir haben allein im August 4,4% weniger Produktion gehabt als im Juli. Das ist absoluter Rekord. Das gab es noch nie in der Nachkriegszeit. Das gab es also selbst bei Corona und selbst bei der 2007, 2008 der Finanzkrise ging es langsamer und ging dann auch relativ schnell wieder aus dem Loch raus. Und wir sind also mittlerweile auf einer Trajektorie angelangt, wo jetzt diese Kontraktion das nächste große Haushaltsloch produzieren wird. Das ist eine Frage der Zeit. Vielleicht einen Monat, vielleicht zwei, vielleicht drei, aber viel mehr wird es nicht werden. So, dann, wenn das nächste große Haushaltsloch produziert worden sein wird, dann meine Schätzung ist, dass es so 250 Milliarden groß sein wird, auf 4 Jahre gerechnet. Dann wird die Politik wieder über das Löcherstopfen nachdenken. Und da sie nicht sparen will, denn es geht ja an die NGOs und Ehefrau und Sohn und Tochter wollen ja versorgt sein. Also es wird nicht sparen wollen. Das heißt, man wird über Steuererhöhungen dann wieder reden und man wird Steuern erhöhen. Aber wenn man in einer Rezession, die wir dann haben, oder einer Depression die Steuern erhöht, dann wirkt man die Wirtschaft noch schneller ab und dann ist das Loch nur 4 Wochen lang gestopft, bis die nächste noch größere Lücke sich auftut. Das heißt, das ist eine Frage der Zeit, wann die Kapitalmärkte, die Ratingagenturen und wer da alles da draußen irgendwie uns finanziert, weil wir nichts mehr erwirtschaften, den Hahn zudrehen. Das ist eine Frage der Zeit. Aber ich denke mal, die Legislaturperiode ist lang genug, dass Herr Merz darüber präsidieren wird, über dieses Ereignis. Und das Ergebnis wird natürlich dann auch sein, eine gewaltige Bankenkrise. Denn dass diese riesige Pleitenwelle und gleichzeitig die fallenden Immobilienpreise spurlos an den Bankbilanzen vorbeigehen. Also wer das glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Das wird nichts. Und wenn die Bankenkrise als nächstes kommt, dann muss wieder eine Rettung bewerkstelligt werden. Und sie wird bewerkstelligt werden. Die wird dann 1 Billion kosten, vielleicht auch 2. Und dann sind wir am Limit. Und das bedeutet, das wird dann finanziert mit frisch gedrucktem Geld. Und dann muss die Europäische Zentralbank das Geld zur Verfügung stellen. Dann werden wir, bis ich mal alle Rettungen so zusammenzähle, irgendwie so 4, 5, 6 Billionen frisches Geld drucken. Unser Ergebnis wird eine anständige Inflation sein und eine Enteignung der Sparer auf inflatorischem Weg. Das ist übrigens der Grund, warum, weil es nicht nur in Deutschland und Frankreich so ist, sondern weil es ein globales Phänomen ist, warum der Goldpreis explodiert. Heute Morgen 4.190 Dollar. Ja, also als ich angefangen habe, in der Goldindustrie zu arbeiten, 2019, da war er bei 1.800. Ja, also das sind in 5,5, 6 Jahren ist das also mehr als Verdoppelung.
Das heißt, ein Teil der Frage war ja auch Geld runter von der Bank. Wir dürfen ja keine Anlageberatung machen, aber wie würden Sie es machen hier am Tisch?
Es gibt ja diese berühmte 100.000-Euro-Grenze, bis zu der es angeblich versichert ist. Wenn es zum Schwur kommt, dann würde ich mich da nicht drauf verlassen wollen. Ja, also das ist dann, da wird dann einmal herzlich gelacht, ja, gelesen, gelocht, gelacht und dann war's das. Also ich würde mein Geld in Sachwerte anlegen und im Ausland.
Der Grund, warum dieses Szenario ja nicht nur sehr wahrscheinlich ist, sondern im Übrigen auch aus Sicht einer Bundesregierung wünschenswert, ist das, was wir vorher in der Sendung hatten. Die spannende Frage, wie lösen wir das Thema der Pensionslasten? Die Pensionslasten werden geschuldet in Euro. Wenn ich jetzt nun mal hingehe und die Menge an Euro erhöhe, dann kann ich irgendwann, ja, wer sich aus der Zeit der Groß- bzw. Urgroßeltern noch an diese schönen 100 Milliarden Reichsmarkscheine erinnert, die Beamtenpension von mir aus 4.000 Euro, die kann ich dann problemlos aus einem Bundeshaushalt finanzieren, wenn ich nämlich einfach an alle anderen Zahlen ein paar Nullen dran malen muss. Mhm. Deswegen ist dieses Szenario nicht nur wahrscheinlich, sondern der einzige, so wie ich das bisher immer von jedem gehört habe, der einzige Ausweg aus diesem Pensionsdilemma. Ja, und der führt natürlich in eine bittere Armut und in nichts anderes, so wie Sozialismus immer.
Ich möchte ein bisschen auf die Menschen eingehen, und zwar auf die Jugend, die sich ja an dieser Stelle dann der Zukunft beraubt sieht. Momentan hat die Jugend gesagt, na ja, arbeite ich weniger, ich habe meinen Computer zum Spielen, mit meinen Freunden zusammen kann ich ein Bier trinken und es reicht. Aber wenn die Sache nun wirklich übel kommt, dann wird diese Jugend aufstehen. Und die Jugend wird sich die Zukunft nicht stehlen lassen. Und die wird sich dann nehmen, was sie haben will. Und dann wird es natürlich schwierig, wie hält ein System dann den Frieden im Land gesichert, aufrecht. Und da haben sie jetzt die neuesten Dinge angefangen. Es geht zum Bericht von der Europäischen Polizeibehörde, dass man die Polizisten jetzt in fremden Ländern ausbildet. Dass also die Letten zu uns kommen und wir werden in Frankreich ausgebildet und die Franzosen gehen nach Italien. Sodass man dann später diese Polizisten in fremden Ländern einsetzen kann und damit die Nähe zur Bevölkerung nicht da ist. Ich würde mal sagen, ein bayerischer Polizist, der wird gegen die Bevölkerung nicht vorgehen. Das macht er nicht. Dafür sitzt man zusammen am Wirtshaustisch, macht er nicht. Aber wenn jetzt ein anderer kommt, der jetzt keine direkte, der die Sprache nicht spricht, der mit dem also nichts so zu tun
hat. Der nicht diese emotionale Verbindung zu den eigenen Leuten hat.
Da wird dann die Geschichte schwieriger. Und das haben wir ja gesehen mit den Carabinieri, das war Anfang der 70er Jahre in Italien. Da ging es also mit Mafia und mit allem drum und dran, drunter und drüber. Und Südtirol hatte Abspaltungsideen und hat also auch Anschläge dann verursacht dort mit Sprengstoffanschlägen. Und man hat das damit gelöst, dass man Carabinieri, die Italienisch sprachen, nach Südtirol reinbrachte, wo man nur Deutsch sprach. Aber es war halt Amtssprache Italienisch. Und damit konnten die Carabinieri hier ohne Verbindung mit der Bevölkerung Ruhe und Ordnung wiederherstellen. Das kann ich mir vorstellen, dass so ein Szenario auf europäischer Ebene gespielt wird. Ähnliches Szenario wird ja von der Bundeswehr gespielt, von der NATO gespielt, dass wir jetzt da eine Brigade oder wie auch immer versuchen, dann in Litauen oder Lettland, Litauen aufzustellen. Mehr schlecht als recht. Aber was passiert, wenn jetzt eine militärische Auseinandersetzung kommt? Dann finden sich in Litauen 10 verschiedene Ländersoldaten aus verschiedenen Ländern. Und wenn es jetzt knallt, sind 10 Länder davon betroffen. Und jeder kann schreiben, 20 tote Spanier, 100 tote Deutsche und so weiter. Und damit kann man dann auch in diese Richtung die Bevölkerung dann aktivieren, in eine gewisse Richtung lenken. Also das alles sieht momentan gar nicht gut aus. Und dann darauf zurückzukommen, ich glaube schon, dass man sich, wie ich vorhin sagte im Hauptbeitrag, man muss sich vorbereiten, man muss einen Plan B haben. Und dazu gehört dann auch, dass man in Sachwerte investiert hat, was immer man persönlich für richtig empfindet. Es gibt Leute, die haben sich einen Fluchtrucksack gepackt, um solche Dinge halt ausweichen zu können. In so einen Fluchtrucksack gehören auch ein paar Silberlinge, vielleicht auch ein paar Goldstücke rein, dass man halt unterwegs flexibel ist. Und das sind dann Szenarien, die heute noch sehr fern sind. Und in Spanien beim Blackout über wie viel, 48 Stunden oder wie lange das war, ist das mehr oder weniger glimpflich abgegangen. Aber wenn das im Winter bei 10 Grad Frost stattfindet und die Supermärkte haben nichts mehr, wie das dann bei uns abgeht, weiß ich jetzt nicht. So, das heißt also, die Politik hat jetzt nicht nur die Aufgabe, hier den Staatssäckel zu füllen, sondern sie hat auch die Aufgabe, im Prinzip den Staat am Leben zu erhalten. Sonst haben wir Anarchie. Sonst macht jeder das genau, was er will. Und dann haben wir noch Bevölkerungsgruppen, die mit Deutschland nicht sozialisiert sind, die alle bewaffnet sind. Und das wird auch nicht so einfach, wie das mit denen funktioniert.
Meinen Sie Anarchie oder Anomie?
Anarchie.
Anomie, ne?
Anarchie hat er gesagt.
Anarchie.
Ja, ja.
Anarchie.
Und, aber Anarchie heißt nicht unbedingt Chaos, also das zum nächsten.
Naja, so. Das ist das Recht des Stärkeren, also das würde ich schon in gewisser Hinsicht als Chaos bezeichnen.
Also ich wollte es jetzt nicht so speziell auf die Goldwehr, ich meinte gewalttätige Auseinandersetzung.
Ja. Okay, wir wollen uns jetzt auch nicht auf die Definition die Diskussion
bringen. Bin ich nicht so Fachmann für.
Okay.
So, und da müssen wir dazu schauen, dass wir hier durchaus, wie sagte es, ich glaube, es war Margaret Thatcher oder war es Winston Churchill, den Deutschen hat man zu Füßen oder an der Gurgel.
Hm. Das war Maggie Thatcher.
War sie, okay.
Jetzt würde mir ja als zuletzt Sprechende eigentlich so ein bisschen die Rolle der Zuversicht zufallen. Ich versuche das jetzt mal, aber trotzdem würde ich ganz kurz natürlich nochmal auf Sie eingehen. Ich habe ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass wir es eben leider nicht nur mit dieser einen Krise zu tun haben, sondern mit einer multiplen Krise, und da gehört das Thema Migration natürlich dazu, weil auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass wir nicht nur aus einem Grund so wirtschaftlich in Schlingern geraten sind. Ja, also unser Sozialstaat ist natürlich auch entsprechend überstrapaziert worden. Und dann macht man linke Tasche, rechte Tasche, und irgendwann ist eben nichts mehr da in der Tasche. Und was die kommunalen Steuern anbetrifft, das ist immer das Mittel der ersten Wahl. Die Kommune, wenn sie pleite ist, wird immer die Steuern erhöhen, die sie selber einnehmen kann. Das ist vollkommen klar. Wir erwarten eine Gewerbesteuererhöhung, wir erwarten eine Grundsteuererhöhung und all diese Dinge. Aber jetzt die Zuversicht. Ich beantworte das vielleicht mal ein bisschen anekdotisch. Vielen meiner Landsleute geht es schon seit einigen Jahren so, dass diese Situation, in der wir uns in Deutschland befinden, uns sehr, sehr an die Situation in der DDR erinnert, und zwar Ende der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre. Und das geflügelte Wort zwischen uns war dann immer das: Was meinst du, sind wir jetzt schon in 1982 oder in 1984 oder sind wir schon in 1988? Weil wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, 1989 ist die Mauer gefallen, und dem zugrunde lag durchaus eben auch eine Mangelwirtschaft, eine wirtschaftliche Situation, die in der DDR so nicht mehr tragbar gewesen ist. Und wer ist denn als allererstes, neben der Staatssicherheit natürlich, aber wer ist denn als allererstes auf die Straße gegangen? Natürlich die Generation, die es auszubaden hat. Natürlich die junge Generation, die für sich aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation, und das muss ich sagen, das ist immer die Primäre, weil Wirtschaft betrifft jeden. Ob er es politisch versteht, aber die Hintergründe kapiert, das ist eine andere Situation.
Aber wenn plötzlich die EC-Karte nicht mehr rauskommt?
Wenn die EC-Karte nicht mehr rauskommt, wenn die Regale leer sind, also wenn eben einfach wirtschaftlicher Mangel herrscht, wenn ich weiß, dass es eigentlich vollkommen egal ist, ob ich auf Arbeit gehe oder nicht, weil das Material nicht angeliefert wird. Das sind ja Dinge, die mich eben doch sehr an die Endzeit der DDR erinnern. Und ich glaube, dass auch dieser Wende, und da würde ich jetzt dem einen oder anderen den Mythos auch ein bisschen wegnehmen wollen, die sogenannte Wende, die sogenannte friedliche Revolution, worüber man sich natürlich Gedanken machen kann, inwieweit eine Revolution friedlich sein kann. Also Begrifflichkeiten sind natürlich in der Menschheitsgeschichte oder in der Historie auch immer ganz, ganz wesentlich. Wie bezeichne ich im Nachhinein, nämlich als die Geschichte der Sieger etwas? Es war meines Erachtens ein großes Missverständnis, denn Gorbatschow wollte auf gar keinen Fall, dass der Ostblock zusammenbricht. Was ich damit sagen will, ist: Wunder geschehen. Wunder geschehen.
Ich möchte einen Punkt noch anfügen, dass es nicht, dass es nicht falsch rüberkommt. Wir haben in unserem Unternehmen 30% direkte Migranten eingesetzt, aus Venezuela, aus Nepal, aus dem Iran, aus Italien und. Und wenn man ins Krankenhaus geht, dann sind da 50-60% nicht mehr heimische Bundesbürger. Also diese Menschen, die sind zum Teil noch in der Gründergeneration, und von denen können wir ganz viel für diese kommende Situation lernen, weil die werden nämlich auch das, was sie sich erarbeitet haben, nicht wegnehmen lassen. Also diese Leute sind auch wichtige Personen, und zwar die, die jetzt wirklich arbeiten, die wirklich unsere Gesellschaft mit weiterbringen, die uns, ja, so wie uns die Griechen und die Türken und die Italiener vor 50 Jahren weitergebracht haben, so helfen solche Leute uns auch. Ne?
Aber über die haben Sie vorhin nicht gesprochen.
Ja. Aber bloß damit sie in den richtigen Kontext gestellt wird.
Wir brauchen keine Relativierung. Wir müssen auch nicht um den großen rosanen Elefant drumherum reden. Also Sie haben es ja angesprochen. Gehört dazu.
Werbung.
Fühlst du dich oft erschöpft, körperlich und geistig? Sind deine Muskeln angespannt, deine Gedanken müde? Besonders nach einem langen Tag oder intensivem Training? Dann ist es Zeit für eine doppelte Portion Power. Magnesium von Evolution International. Mit dem Magnesium-8-Komplex versorgst du deinen Körper von innen. 8 hochwirksame Magnesiumverbindungen optimal kombiniert für maximale Aufnahme. Sie unterstützen Muskeln, Nerven und Energie und helfen dir, Müdigkeit zu reduzieren. Jeden Tag für dein Wohlbefinden, für deine Kraft. Und für die gezielte Unterstützung von außen das Bio-Magnesium-Gel mit Aloe Vera. Hautfreundlich, vegan und angenehm aufzutragen. Es wird dort, wo du es brauchst, in beanspruchten Muskelregionen, ideal nach Sport oder körperlicher Belastung, entspannt, regeneriert, pflegt. Innen und außen perfekt versorgt mit dem Magnesium-8-Komplex und dem Bio-Magnesium-Gel von Evolution International. Spüre die 8-fach starke Magnesiumversorgung für mehr Energie, Balance und Wohlbefinden. Evolution International, natürlich stark für dich.
Gibt es noch weitere Diskussionsbedarf? Nee. Oder? Sonst machen wir noch eine dritte Sendung. Also gut, Lüning gegen Dagen. Ja, das
was? Duell. Wieso dagegen?
Nein, oder mit?
Mit,
ja, okay. Also
bitte.
Wie komme ich da drauf?
Keine Ahnung.
Unsere nächste Frage hier in Dortmund. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Fairtalk.
Ja, hallo. Christian ist mein Name aus Schwerte. Herr Lüning sprach eben von der Jugend. Da würde ich gerne Gedanken reingeben. Ich sehe es auch so, dass wir auf der Titanic sitzen und auf den Eisberg zusteuern, ist nicht mehr weit. Ich habe jetzt 3 kleine, tolle Kinder und versuche Vorbild zu sein. Das ist nicht ganz so leicht bei all dem, was auf einem einprasselt. Und um ein gutes Mindset zu bekommen, war es mir wichtig, eine Idee zu haben, was ist auf der Metaebene los? Was ist so das Kernproblem und was kann ich daraus resultierend ändern? Und es gab durch verschiedene Vorfälle einen Bruch in der Familie, das hat sehr wehgetan. Und das Kernproblem war da und auch gesamtgesellschaftlich für mich das fehlende Interesse an dem Gegenüber auf menschlicher Ebene. Und das, was ich versuche zu leben, ist eine Herausforderung, ist, dass ich in meinem täglichen Tun und Wirken in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, versuche, ehrlich an meinen Mitmenschen interessiert zu sein, offen zu sein, so diese zwischenmenschlichen Basics wieder zu bedienen.
Finde ich total cool. Also wirklich toll. Tolles Statement. Danke, weil das ist genau das, also sehe ich so, das ist genau das, was wir brauchen. Haben wir ja auch schon in der Hauptsendung drüber gesprochen. Wir brauchen Verständnis für den anderen, selbst wenn uns der andere komplett verrückt oder unerträglich vorkommt. Und nur darüber geht's am Ende. Das heißt ja nicht, dass ich den anderen gut finden muss oder dass ich mich mit dem anderen verbünden muss. Es geht nur darum, eine Bereitschaft zu haben, ihm irgendwie zuzuhören und auch über das, was ich dann kommuniziere, der Versuch, darauf einen Einfluss zu nehmen, dass es eben im Positiven gelöst werden kann und nicht auf einen Krieg hinausläuft. Und das kann man halt, und das ist von daher ein schöner Beitrag, den du da gebracht hast, weil das ist auch das, was jeder Einzelne tun kann. Also jeder Einzelne von uns hat diese Möglichkeit in seiner Familie, in seinem Kollegenkreis, in der Schule, wo auch immer man auf andere Menschen trifft, diese Bereitschaft, ich höre zu und ich bin bereit, in den Diskurs zu gehen. Von daher, cool, danke.
Und das hilft natürlich nicht nur dem anderen, dem man zuhört, sondern eben immer auch einem selbst. Ja, es bringt einem die Möglichkeit, die eigene Position nochmal vielleicht aus einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten. Und insofern eigentlich klassische Win-Win-Situation, dieses Fragen nach dem Warum, warum ist der so?
Ja. Gibt es dazu noch?
Ja. Ja? Also ich bin persönlich jemand, der sagt, es gibt Leute, mit denen muss man nicht mehr sprechen. Ich bin alt genug und ich habe genug Erfahrung gesammelt, dass ich sagen kann, da rentiert es sich und da rentiert es sich nicht. Also ich bin zum Beispiel, jemand, der anderen Leuten auch nicht mehr zuhört. Zum Beispiel seit 2015 schaue ich kein öffentlich-rechtliches Fernsehen mehr. Ich nenne es immer öffentlich-rechtliches. Ich nenne es immer öffentlich-rechtliches Pay-TV, weil wir dafür zahlen. Ich tue das auch. Und dort weiß man ganz genau, dort herrschen ganz andere Meinungen vor. Und wie sagt es ein Lehrer von uns? Na, das sei jetzt nicht. Das ist das Problem, dass wir dort ganz genau wissen, dass wir uns da mundfusselig reden und die ganze Zeit völlig für Katz ist. Und dann unterhalte ich mich lieber in meiner Umgebung mit meinen Bekannten, mit den Bekannten der Bekannten, die frisch rankommen, mit den Leuten. Da weiß ich ganz genau, das sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ich da positives Gehör finde, weitaus größer.
Wahrscheinlichkeit ist aber genau das Stichwort, wenn ich da nochmal aufgreifen darf. In der Tat, ja, die Lebenserfahrung zeigt auch mir, dass in 98-99% der Fälle Gespräche mit bestimmten Leuten sinnlos sind. Aber ein Satz, den ich vor vielen, vielen Jahren mal gehört habe, ganz kurz und zu einer Situation war, stell dir mal vor, das klappt. Stell dir mal vor, der könnte tatsächlich zu dem 1% gehören.
Sie haben die Zeit noch, ich nicht mehr.
Also. Ja, aber solange man diese Zeit hat, sollte man sie sich meines Erachtens nehmen.
Also auch wenn ich jetzt in dem Statement ein Stück weit die Frage vermisst habe, würde ich trotzdem eine Antwort geben wollen, nämlich auf eine sehr positive Message, die in diesem Statement drinsteckt, die noch keiner erwähnt hat. Der gute Kollege hat 3 Kinder. Das heißt, er hat Familiensinn. Und das ist etwas, was, glaube ich, das Allerwichtigste in diesen Tagen ist. Familiensinn. Sie müssen sich auf ihre Familie verlassen. Halten Sie die Familie zusammen. Gründen Sie Familien, kriegen Sie Kinder, machen Sie all das, was die Feinde der Familie nicht wollen. Denn die Familie ist das einzige auf Dauer funktionsfähige Sozialsystem, das sie noch auffängt, wenn alles andere versagt hat. Erstens. Ja. Zweitens, keine Familie, keine Kinder, keine Zukunft. Und drittens, setzen Sie sich mit Ihrer Familie zusammen und bereiten Sie sich gemeinsam geistig vor auf das, was kommt. Wenn die Familie nicht geistig vorbereitet ist und Sie der Einzige sind, der sich damit auseinandergesetzt hat, dann stehen die alle plötzlich vor ganz schwierigen Fragestellungen und werden dann fragen, Papa, warum hast du es uns nicht erklärt? Mama, warum hast du es uns nicht erklärt? Diskutieren Sie mit Ihrer Familie und zwar offen. Aber denken Sie immer dran, die Familie zusammenzuhalten und die Familie motiviert Sie auch. Wenn Sie eine Familie haben, die Ihnen anvertraut ist, die Sie zu schützen haben, dann motiviert Sie diese Familie zu Höchstleistungen und zwar in jeder Situation und in jeder Beziehung. Deswegen ist das zu Recht in unserem Grundgesetz als der Baustein unserer Gesellschaft bezeichnet. Wir müssen es wieder dazu machen, müssen uns über unseren eigenen Hedonismus und den Egoismus erheben und die Familie in den Mittelpunkt unseres Daseins stellen.
Sehr schön. Frau Dank, wollen Sie noch was beitragen zu dem Statement?
Ja, es ist ja eigentlich alles gesagt. Natürlich, ich verstehe Sie, Herr Lüning, ich sehe das auch so. Ich habe auch lange gesagt, ich spreche mit jedem. Wenn wir schon bei den Sprüchen sind, Marlene Dietrich hat gesagt, immer über meine Verhältnisse, aber nie unter meinem Niveau. Nee, wir sagen mal, nie unter dem Niveau, weil Meinung hat erstmal jeder. Meinung hat jeder. Die Analyse ist interessant. Wie kommst du dazu? Wie kommst du dazu, die Welt so vollkommen anders zu sehen wie ich oder als ich? Und wer bereit ist, in die Analyse zu gehen, der ist auf der Augenhöhe. Dann macht es Sinn. Wir sind keine Therapeuten. Unser ganzes Volk gehört auf die Couch. Sie wissen, wer das mal gesagt hat. Aber wir sind nicht die Therapeuten. Und insofern, ich gebe Herrn Krall recht, das ist das Einzige. In die Zukunft investieren, in allererster Linie in die eigene Familie, in den eigenen Freundeskreis, dort Freude und eben auch Trost finden. Und das ist das, was wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, eben wirklich nicht drinbleiben. Das Symptom von totalitären Gesellschaften ist die Vereinzelung. Lassen wir uns nicht vereinzeln und lassen wir uns nicht spalten. Denn die Frage ist immer, wem nützt es? Uns nicht.
Niemandem nützt es. Am Ende nützt es niemandem.
Ja, außer, das wage wie gesagt, ich zu bezweifeln.
Naja, außer niemandem in der Masse. Die das initiieren, schon klar, das wäre ja naiv. Aber in der Masse nützt es niemandem, sich links gegen rechts und rechts gegen links und
wir hin müssen, und zurück. Wir müssen aufhören, mit diesen Begriffen zu hantieren, ja, die so aufgeladen sind und so voller Zuschreibung, Fremdzuschreibung, so voller Etikettierung. Es gab ja nicht nur den Marsch durch die Institution, es gab auch den Marsch durch die Definition. Holen wir uns die Wörter zurück, holen wir uns die Begriffe zurück.
Haben wir noch eine Frage, Ralf? Ich schau mal gerade, gibt es noch heute Abend an diesem 15. Oktober 2025, haben wir mittlerweile, naja, noch eine Frage, sonst würde ich diese Runde schließen. Ja, wenn du, ich kenne das ja so, ne? So man, immer, ja, ich würde. Herr Lüning hat noch eine Frage.
Und zwar an alle Anwesenden. Wer ist denn selbstständig? Wer ist noch in der Ausbildung? Wer hat einen Beruf? Wer ist schon in Pension? Also erstmal, wer ist selbstständig, würde mich interessieren. Ja, ganz schön viele.
Ich würde mal sagen,
gute Quote.
So Drittel knapp. Drittel, Viertel, Drittel. Ja.
So. Wer ist noch in der Ausbildung? Ist zu alt, das Publikum.
Die Jugend fehlt.
Ja, die Jugend fehlt. Die Jugend fehlt. Und wer ist schon in Pension oder Rente?
Ja. Und der Rest sind Beamte, oder was?
Bürgergeld.
Ja, vielen Dank.
Ja. Ich danke auch für die Frage. Und ich danke für diese Runde. Vielen, vielen Dank. Danke, Dortmund. Dankeschön an die Gäste hier am Tisch. Danke für eure Unterstützung, fürs Zuschauen. Und bis ganz bald an dieser Stelle. Gute Nacht. Tschüss. Danke. Danke.
Auf Augenhöhe.